Deutschlandfunk Interview.
Die Signale, die wir hören, die sind nun sehr ambivalent. Wie glücklich sind die USA mit ihren Verbündeten in Europa?
Naja, ich glaube, dass die Amerikaner auch überzeugt sind, dass die NATO essentiell ist. Nur wir stehen halt als Supermacht etwas wie vor einem Dilemma. Solange man nicht am System rüttelt, inklusive Artikel 5, also die kollektive Verteidigungsaufgabe der Bündnispartner, wird man einen überproportionalen Anteil der Bündniskosten tragen müssen. Rüttelt man aber im System, wird einem etwas Unberechenbarkeit oder Unverlässlichkeit vorgeworfen. Das ist irgendwie die Schwierigkeit, die Trump-Regierung immer wieder im Auge behalten muss. Trump hat deswegen in der Tat selbst einen ziemlich harten Kurs, zum Beispiel wie Russland, umgesetzt. Rhetorisch hat aber dafür die eigenen Partner die Leviten gelesen. Und diese Spannung ist wirklich, was seine NATO-Politik ausmacht oder auszeichnet.
Sich nicht klar zu Artikel 5 und den daraus folgenden Verpflichtungen zu bekennen, wie Trump das 2018 gemacht hat, ist das schon daran rütteln, wie Sie sagen?
Ich glaube, dass das wirklich für diesen Präsidenten der einzige Hebel ist. Die anderen Präsidenten in der Vergangenheit, George W. Bush 2008, die gesamte Amtszeit von Barack Obama, wo man sich auch über die Bündnispartner beschwert hat, dass man zu wenig investiert in den Verteidigungsetat, haben aus Sicht der jetzigen Regierung, eigentlich aus der gesamten politischen Beobachtungsklasse hier in Washington, zu wenig erreicht und man versucht, ihn nachzuholen. Das ist der einzige Hebel, den Trump zur Verfügung stellt. Aber ich bin zuversichtlich und ich glaube, das würde auch jeder innerhalb der Regierung betonen, dass die Amerikaner zu ihren Verpflichtungen stehen. Wir haben ja auch in den letzten 2 Jahren erlebt, dass wir bis zu 40% Erhöhungen in Ausgaben rund um die Abschreckungsmaßnahmen in Osteuropa investiert haben. Es gab letale Waffenlieferungen an Kiew. Nachdem Russland die Straße von Kerch blockiert hat, haben die Amerikaner hier rhetorisch sofort an die Seite ihrer Bündnispartner Stellung genommen. Also ich glaube, generell sind die Amerikaner, wo sie sind. Nur wie gesagt, es ist der einzige Hebel, um das Problem des Trittbrettfahrers etwas in den Mittelpunkt zu rücken.
Wer ist der Trittbrettfahrer?
Ja, das sind jene Partner, die sich verpflichtet haben, bei Wales bis 2024 2% ihrer Bruttoinlandsproduktsausgaben in Verteidigung zu investieren und diese offenkundig nicht nachkommen werden.
Warum sind diese Zahlen so wichtig? Die Bundesregierung, die betont ja, alles Menschenmögliche zu unternehmen. Wir haben es gestern Morgen hier gehört von Verteidigungsministerin von der Leyen hier bei uns im Programm. Sie verweist darauf, dass Deutschland der zweitgrößte Truppensteller der NATO ist, bei den wichtigsten Einsätzen auch immer ganz vorne als Truppensteller mit dabei. Warum die Schwächung der NATO über diese zähe Zahlendiskussion?
Naja, das sind Zahlen, die die Deutschland sich selbst verpflichtet hat und letztendlich gerade deswegen auch nachkommen muss oder sollte. Aber immerhin ist das Problem nicht nur ein Problem der Regierung. Ich glaube, das ist einfach ein Problem, wo die Regierung mehr oder weniger die politische Meinung der Bevölkerung vertritt. Und da ist Nachholbedarf, glaube ich, in Deutschland einfach vorhanden, wo man, glaube ich, klar machen muss, warum in einer wichtigen Sache wie Verteidigungs- und Sicherheitspolitik Ressourcen notwendig sind und da muss man einfach das unternehmen, was man kann. Aber wenn man mit deutschen Politikern auch hier in Washington spricht, hört man ja immer wieder, dass es einfach politisch nicht wirklich haltbar ist, die 2% nachzukommen. Aber man hat sich dazu verpflichtet und aus meiner Sicht sollte man Verpflichtungen auch letztendlich nachkommen.
Genau, die Verpflichtung war eben, das in Richtung der 2% anzuheben. Da sagt die Bundesregierung, genau das machen wir. Es gehen ja jetzt schon Milliarden in den Verteidigungsetat, die vorher nicht geplant waren. Was wäre denn jetzt aus US-Perspektive, was wäre konkret besser, wenn die 2,0 stünde?
Ja, das Wichtigste ist, dass erstens einmal Deutschland nicht nur irgendein Land in Europa oder innerhalb der NATO ist. Es ist mindestens seit 2008, 2009 der Hauptansprechpartner der Amerikaner in Europa. Das heißt, es ist ein regionaler Anker, hat sich auch innerhalb der NATO offiziell als regionaler Anker positioniert. Und das bedeutet, solange Deutschland nicht die 2% nachkommt, dann werden die anderen Partner und die Nachbarländer von Deutschland sich auch nicht dazu verpflichten lassen oder zumindest versuchen, die 2% nachzukommen. Es ist gerade deswegen wichtig und zweitens haben wir gespürt in den letzten 5, 6, 7 Jahren und gerade deswegen hört man ja auch immer jetzt, wo die NATO-Stabschefs in Washington eingetroffen sind, wie viel sich in Brüssel eigentlich tut, dass harte Sicherheitspolitik einfach eine Realität in Europa ist. Es haben sich die Grenzen verschoben, es gibt einen aktiven Krieg in der Ukraine, die Krim wurde annektiert, es gibt hier Bedrohnisse und wenn man das Schlimmste verhindern möchte, dann braucht man Abschreckungsfähigkeiten. Und die gibt es leider zurzeit nicht. Und da gibt es ja etliche Berichte, die immer wieder auch in den deutschen Medien betont werden, dass die deutschen Streitkräfte einfach nicht fähig sind, Macht zu projizieren und auch sich sehr schwer tun, sogar bei normalen Übungseinheiten mitzumachen mit ihren Partnern. Also ich glaube, es geht einfach um Readiness, da geht es um einfache Fähigkeiten, da geht es um logistische Fragen unter anderem, wo einfach Nachholbedarf vorhanden ist.
Es geht um Zuverlässigkeit, es geht auch um Planbarkeit. Wenn wir da einen ganz konkreten Fall rausgreifen, Afghanistan, da ist im Moment der Status quo. Die Amerikaner, die USA, die wollen sich da irgendwie rausziehen. Keiner weiß, wann, wie und mit welchem Tempo. Wie sollen die Partner da planen? Woran machen sie da umgekehrt Verlässlichkeit der USA fest?
Naja, Zamal Khalilzad, der amerikanische Sonderbeauftragte, der gerade mit den Afghanen und mit den Taliban verhandelt, zuteil im Golf, hat, wenn ich jetzt das richtig im Gedächtnis habe, sich 4 oder 5 Mal nach Brüssel bewegt, hat dort mit den Partnern langfristige Briefings abgehalten, hat sie eingebunden in den jetzigen Verhandlungen. Aber die Verhandlungen laufen noch. Klar ist, dass wir mittelfristig nach 18-jähriger Involvierung in Afghanistan in tiefen Kriegszustand eine stabile Regierung zustande bringen möchten, dann zusätzlich auch die afghanischen Streitkräfte weiterhin ausbilden und Militärausbildung, die ja teilweise von der NATO getragen wird, weiterhin aufrechthalten und dass die USA ihre Antiterroraktivitäten fortsetzt. Das ist mehr oder weniger die strategische Ausrichtung der USA, aber was man so hört, ist da eigentlich der Draht zwischen den USA und Europa ein ziemlich guter, da wird die Strategie gemeinsam entwickelt und die Amerikaner halten die Europäer auch in Brüssel da am Laufenden.
Jetzt wollen wir noch mal schauen auf den aktuellen Anlass dieser Gespräche in Washington auf Jens Stoltenberg, auch heute vor dem Kongress. Anlass sind 70 Jahre NATO. Was gibt es da zu feiern?
Naja, es geht hier erstens das Bündnis zu zelebrieren. Also die NATO wird ja morgen 70 Jahre alt und ich kann mir nicht vorstellen, als am 4. April 1949 die damals, ich glaube es waren 12 Gründungsstaaten, die NATO ins Leben gerufen haben, die hätten sich schwer eine Allianz von mittlerweile sind es 29 Staaten sich vorstellen können. Und Nordmazedonien, nachdem es ja im Februar das Beitrittsprotokoll unterschrieben hat, jetzt folgt das Ratifizierungsverfahren, ist bald das 30. Land, also ein weiteres Balkanland nach Montenegro, das mit der Aufnahme ins Bündnis rechnen kann. Die Botschaft ist da ziemlich klar und deutlich, die NATO ist nicht obsolet, sie wächst und Jens Stoltenberg wird gerade deswegen heute noch Deutschlandzeit, morgen hier in den USA in einer gemeinsamen Sitzung der beiden Kammern des Kongresses eine Ansprache halten. Das ist eine überparteiliche Geste. Ich glaube, es zeigt, dass das Bündnis lebendig ist und es gibt ja eine Reihe an Themen von Mittelstreckenraketenvertrag, Aktivitäten im Schwarzen Meer, Afghanistan, Sie haben schon erwähnt, Irak, finanzielle Lastenteilung, der Kampf gegen den IS in Syrien. Also es gibt noch viele Themen, die abgearbeitet werden. Es ist nicht nur ein Bündnis, das rückblickend morgen zelebriert wird, sondern auch jetzt neue Maßnahmen ergreifen möchte für die nächsten Jahre.
Der US-Politikwissenschaftler Peter Rau, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Vielen Dank.